Morgen. Oh Mann, eben war noch viel weniger. Der Klaus hat mal erzählt, wenn er diese Bilder kreiert, dann fühlt er das so richtig, wie das er mit Gott zusammen macht und wie Gott seine Hand führt und die ganzen Bilder entstehen und das alles. Und das hat mich damals so beeindruckt. Ich fand das so schön. Und als ich das jetzt hier ausgearbeitet habe, da hat sich das genauso angefühlt. Das war richtig schön. Ja. Ich lese eine Bibelstelle aus dem Matthäus 22, 23 bis 33. Noch am selben Tag kamen Sadduzäer zu Jesus. Die Sadduzäer bestreiten, dass die Toten auferstehen werden. Lehrer, sagten sie, Mose hat angeordnet, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun gab es hier einmal 7 Brüder. Der Älteste heiratete und starb kinderlos. Darauf heiratete der Zweite die Witwe, starb aber auch kinderlos. Und dem Dritten erging es nicht anders. Ja, so war es bei allen 7. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist das nun bei der Auferstehung der Toten? Wem von den 7 soll die Frau dann gehören? Sie war ja mit allen verheiratet. Ihr denkt ganz falsch, antwortete Jesus. Ihr kennt weder die heiligen Schriften, noch wisst ihr, was Gott in seiner Macht tun kann. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern sie werden leben wie die Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht gelesen, was Gott euch in den heiligen Schriften gesagt hat? Er sagt dort, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und er ist doch nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Die ganze Menschenmenge, die zugehört hatte, war tief beeindruckt von dem, was Jesus da lehrte. Ich finde, dieser Text beginnt mit Überheblichkeit, unverkehrter Selbstwahrnehmung und endet aber damit, dass Jesus einen Einblick in den Himmel eröffnet. Die Bibelstelle ist ja aus dem Matthäusevangelium. Und ich habe mal nachgesehen, welchen Fokus hat denn eigentlich Matthäus und was war ihm denn wichtig? Matthäus möchte als Zeitzeuge zum Glauben einladen und auch im Glauben bestärken. Er setzt sich mit dem Judentum seiner Zeit auseinander. Er stellt heraus, dass Jesus der im Alten Testament verheißene Messias ist und dass das Gesetz Mose und alles, was die Propheten angekündigt haben, durch ihn seine Erfüllung und Vollendung gefunden hat. Und ich finde, das wird auch deutlich im Text. Vor meinem inneren Auge sehe ich, wie die Gesetzeslehrer zu Jesus kommen, mit Spott im Herzen, weil sie es ihm mal so richtig zeigen wollen. Denn das, was sie da tun, hat ja überhaupt gar nichts mit einer ernst gemeinten Frage zu tun. Es ist eine Fangfrage. Mit der wollen sie zeigen, wie lächerlich die Auferstehung ist, und damit sehen sie auch auf alle anderen Aussagen von Jesus herab. Und am liebsten möchte ich sagen, lasst das doch und versucht es doch erst gar nicht, Jesus etwas vorzumachen, weil er es ja weiß. Und wenn du Zweifel hast oder Misstrauen oder wenn du etwas blöd oder vielleicht sogar auch lächerlich findest, dann kann man doch gerade heraus sein. Jesus wird die Dinge mit dir angehen und er wird dich auch damit annehmen. Und bei Jesus hat man es nicht nötig, etwas zu verbergen. Und außerdem hat es auch eh gar keinen Sinn. Es gibt im Text einen Unterschied zu uns, denn die Gesetzeslehrer haben ja Jesus nicht gesehen als der, der er ist. Und das ist traurig, denn Jesus ist Herr. Jesus ist machtvoller Geist. Jesus ist aus dem Himmel gekommen. Er sitzt eigentlich neben Gott auf dem Thron. Er bringt uns Gott so nah, den Schöpfer von allem, was lebt. Gott, der alle Macht hat und für dessen Macht es keine Grenze gibt. Unser Wissen und Denken gleicht im Vergleich einem Blick durch ein Fernrohr. Es ist begrenzt, weil es ist ja nur so klein. Gottes Macht hingegen, sein Wissen, sein Denken, überhaupt seine ganze Existenz ist größer als die unfassbaren Weiten des Universums. Und nicht einmal das fasst ihn. Es ist einfach unvorstellbar. Und eigentlich wollte ich ein Bild hier an die Wand werfen von dem Vergleich, so ein bisschen von dem Blick durch ein Fernrohr und den unglaublichen Weiten des Universums. Aber da bräuchte ich ein Planetarium für, weil wir waren mal in einem Planetarium und da ist das wirklich, da wird einem das so richtig deutlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir schließen einfach unsere Augen und stellen uns den Unterschied vor. Und zwar erst so den Blick, den man hat, wenn man durch ein Fernrohr blickt. Und dann das Universum sich vorzustellen. Dieses unglaublich weite Universum, diese Größe, diese Unendlichkeit. Ja, und das passt eher zu dem, was Gott ist. Ich glaube, jetzt in euren Köpfen war das gewaltiger als in der Wand. Nun, also, da kommen die Gesetzeslehrer mit ihrer Fangfrage, um die Lächerlichkeit der Auferstehung zu zeigen. Ja, und auch damit wieder auf die Aussagen Jesu herabzusehen. Aber wie gesagt, das hat keinen Sinn, weil Jesus weiß es ja. Nämlich macht er Folgendes, wie es in 2. Korinther Vers 10 steht: Ich benutze in meinem Kampf nicht die Waffen menschlicher Selbstsucht, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der Erkenntnis Gottes entgegenstellt. Das wiederhole ich nochmal. Ich benutze in meinem Kampf nicht die Waffen menschlicher Selbstsucht, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der Erkenntnis Gottes entgegenstellt. Also ich finde, die beiden Verse sind wie zugeschnitten auf den Bibeltext, den ich gelesen habe. Und das bleibt ja auch nicht ohne Wirkung, denn am Ende vom Text steht, dass die Zuhörer tief beeindruckt waren. Und ich bin auch tief beeindruckt davon, wie Jesus das macht, jeden Gedanken zu kennen, ganz gleich, ob ausgesprochen oder nicht, immer und in jeder Situation die Wahrheit zu kennen und auszusprechen. Das ist so gewaltig, aber gleichzeitig auch so liebevoll, weil ja dahinter steht, dass er sie gewinnen möchte, mit allem, was er zu geben hat. Er sagt, ihr kennt weder die Heilige Schrift, noch wisst ihr, was Gott in seiner Macht vollbringt. Moment mal, aber eigentlich sagt er das doch zu Menschen, die das von der Pike auf gelernt haben, die Schrift zu kennen, das Gesetz zu kennen. Ja, aber da ist es ja wieder, das, was wir meinen zu wissen, wenn wir uns für gelehrt und vielleicht auch super schlau halten, und auch wenn es darum geht, was wir auf der Bibel wissen, gleicht unser Wissen eben nur dem Blick durch ein Fernrohr. Dazu sind sie auch noch in die Falle der Engstirnigkeit getappt. Sie haben vergessen oder außer Acht gelassen, wer und wie Gott ist. Ja, und sie wollten ja auch ihren wohlhabenden Besitz und ihre Macht bewahren. Es sollte sich ja nichts verändern. Sie besaßen die Tora. Was dort nicht geschrieben stand, lehnten sie ab. Und Auferstehung in der Tora? Ja, es wurde gesagt, dass der Verstorbene sich nach dem Tod wieder mit den Vorfahren vereint. Also, krampfhaftes Festhalten von dem, was man weiß und kennt. Von dem, was einem vertraut ist und von dem Gedankengebäude, in dem man sich gut eingerichtet fühlt. Aber Man kann Gott nirgendwo reinpressen. Er lässt sich nicht passend falten, damit er in unsere Vorstellung von religiösem Verhalten passt. Gottes Kinder brauchen keine Religion, im Gegenteil. Jesus möchte genau davon frei machen, weil Religion macht doch, dass ich im Fokus bin, oder? Denn es geht um meine Bemühungen, jemandem gerecht zu werden. Aber Gott geht es doch um Beziehung zu uns. Er möchte in Beziehung mit uns sein. Er möchte, dass wir ihn wollen. Dass uns wichtig ist, was ihm wichtig ist. Religion ist ein System von Glaubensvorstellungen und Praktiken. Und das kann schon derb werden. So wie damals bei den Gelehrten kann das dazu führen, dass es nur noch um Praktiken und Regeln und Vorstellungen geht. Und plötzlich ist Gott zu jemandem geworden, den ich meine im Griff zu haben durch mein religiöses Verhalten. Aber das ist ja auch nicht leicht, wenn ich auf einem festen Fundament stehe und mich darauf auch sicher weiß. Und plötzlich wird es bewegt. Ja, es fängt an zu wackeln. Es hat seinen festen Stand verloren. Klar, dass die erste Reaktion darauf ist, boah, wie anmaßend und unverschämt, meine Erkenntnisse und Traditionen derart in Frage zu stellen. Da kann man auch schon mal aus der Fassung geraten. Aber es geht auch nicht mehr nur darum, was hier im Text geschehen ist. Weil Gott sieht ja auch, in welchem Käfig der Gesetzlichkeit sie sitzen. Wie oft sagt Jesus, kommt doch zu mir, ich will eure Last abnehmen. Er möchte doch einfach nur von Herzen und aus tiefster Liebe zu ihnen Altes lösen und aufbrechen. Er möchte befreien, es soll leicht sein, ein befreites Leben. Darum sagt er in Markus 8, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich und die gute Nachricht verliert, wird es retten. Was hat denn ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Was haben denn die Gesetzeslehrer davon, alles zu behalten, aber ihr Leben zu verlieren? Und ich sehe sie mit den Armen vollgepackt, mit allem, was sie so krampfhaft festhalten wollen. Und damit sehe ich auch uns in manchen Teilen dastehen, so vollgepackt mit sämtlichem Zeug und mit Lasten. Jesus möchte die ganze Zeit nur, dass sie frei sind und auch, dass wir frei sind. Dass sie damals und wir heute mit freien und offenen Armen und Köpfen vor ihm stehen. Denn er sagt in Matthäus 11, kommt doch zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und ich sehe auf keinen herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch und was ich zu tragen gebe, ist keine Last. Aber das konnten sie nicht. Sie kommen mit einer, wie sie denken, berechtigten Überheblichkeit, weil sie haben ja ihr Wissen, das auf der Schrift basiert. Und trotzdem muss Jesus sagen, ihr kennt nicht die Heilige Schrift. Ihr seid im Irrtum. Die Schrift zu kennen, bedeutet Kopf und Herz gleichermaßen zu öffnen für Gottes Geist, ihm Raum und Platz geben, erlauben, das Denken zu korrigieren. Man sieht ja auch, was dabei herauskommt, wenn man die eigene Erkenntnis für das Maß hält. Dann verliert man sich in unwichtigen Fragen und auch absurden Theorien. Jesus sagt, wer hören kann, soll gut zuhören. Denn dann bin ich korrigierbar und kann mich auf die Wahrheit konzentrieren und auch Altes loslassen. Die Gesetzeslehrer glaubten, dass nach dem Tod sich die Vorfahren vereinen und auch an die Existenz von Engeln glaubten sie nicht. Jesus sagt, dass es eine Auferstehung geben wird und dass die Auferstandenen leben werden wie die Engel im Himmel. Damit geht er gleich auf zwei Dinge auf einmal ein, die er gerne bei Ihnen korrigieren möchte. Und in meinem Herzen fühle ich, wie Jesus sich wünscht, dass Sie ihm doch glauben, weil jedes Wort aus seinem Mund die reine Wahrheit ist. Jesus sagt, die Auferstandenen werden leben wie die Engel im Himmel. Wenn es so wäre, wie die Gesetzeslehrer glaubten, hört sich das nicht nach echtem Leben an. Aber genau das ist Gottes Plan für uns. Echtes Leben in Ewigkeit. Leben wie die Engel im Himmel. Das ist ein Leben um Gott herum, als sein Hofstaat. Ihn ehren und loben und nie wieder Angst haben müssen. Leben in Vollkommenheit. Leben in der vor Urzeiten ausgedachten Bestimmung unseres Seins. Das möchte Jesus auch damit ausdrücken, wenn er sagt, Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Damit erklärt er den Gesetzeslehrern, es gibt sehr wohl eine Auferstehung, denn er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wenn Gott sich nach dem Namen der Urväter nennt, so beweist das, dass sie auch für die Auferstehung bestimmt sind. Denn Jesus sagt, dass Gott ein Gott der Lebenden ist und nicht der Toten. Diese Szene ist voll aus dem Leben, finde ich. Der Mensch hält sich für unglaublich schlau und gelehrt, aber in Wirklichkeit ist doch das menschliche Wissen sehr begrenzt. Das finde ich auch in Ordnung, das anzuerkennen. Und wie das Wort Ordnung schon sagt, für mich in der Ordnung, wie Gott sie festgelegt hat. Dass mein Wissen begrenzt ist und ich nur bei Gott aus dem Vollen schöpfen kann. Dass er mein Denken und Wissen bereichert und auch vollendet. Es ist traurig, wenn man nicht bereit ist anzuerkennen, dass Gott immer größer und mächtiger ist als alles, was man weiß und zu wissen glaubt. Das sprengt die Vorstellungskraft der Gesetzeslehre. Und unsere Vorstellungskraft vielleicht auch in manchen Punkten. Aber für Jesus ist es umgekehrt. Für ihn ist es ein Unding, an Gottes Macht zu zweifeln. Weil Jesus weiß, für Gott ist alles möglich. Gott selber sagt über sich in 4. Mose, meinst du, es gibt eine Grenze für meine Macht? Das fragt er Mose. Und die klare Antwort darauf, nein. Es gibt keine Grenze für seine Macht. Ja, es ist eine Herausforderung, ganz bestimmt. Aber Jesus möchte uns herausfordern. Wenn wir sie annehmen, diese Herausforderung, gehen wir mit Gott auf Entdeckungsreise und wir werden erleben, dass Gott uns immer wieder eines Besseren lehrt. Und irgendwann sieht dann mein Gedankengebäude wunderschön und makellos aus, wie das himmlische Jerusalem, kunstvoll bereitet aus der Hand des Schöpfers. Ich werde es immer wieder erleben, wie Gott sich zeigt, in der Größe seiner unendlichen Macht. Und für jeden, der sich dieser Macht unterstellt und anerkennt, er ist Gott. Er steht über mir, über allem, was ich denke, was ich erkannt habe, auch über mein Wissen, das ich aus der Bibel habe, endet die Reise dann mit ihm im Himmel. In Perfektion und Vollkommenheit. In Ewigkeit, in dem neuen Zuhause, das dort für uns vorbereitet ist. Es gibt eine gute Nachricht aus dem Text. Erstens, ich brauche Jesus nichts vormachen. Er kennt die tiefsten Winkel meines Seins. Niemals ist das ein Grund zur Sorge, weil er mich niemals in Verlegenheit bringen wird. Weil er nichts, was er von mir weiß, schamlos ausnutzen würde. Er hat über mich Gutes und Reines im Sinn, weil er möchte, dass ich lebe, jetzt und in Ewigkeit. Zweitens, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alle Antworten kennen. Reines und echtes Interesse an Gott, an Jesus, an seinem Wort, das reicht. Ein offenes Herz, ein offenes Ohr ist alles, was Jesus braucht, um uns zu unterrichten und mit uns im Gespräch zu sein. Noch eine gute Nachricht. Gott ist größer, mächtiger, als ich mir jemals vorstellen kann. Er wird immer liebender sein, immer barmherziger, als ich ahne. Und selbst wenn ich überheblich bin oder spöttisch, oder wenn ich ihn nicht sehen oder wahrnehmen kann, oder wenn ich nicht glauben kann, ist das immer nur meine menschliche Seite, die eben nicht perfekt ist. Er ist und bleibt der mächtige Schöpfer, der regiert und mit Liebe und Barmherzigkeit da ist. Für mich schließt sich hier der Kreis. Angefangen bei Überheblichkeit und verkehrter Selbstwahrnehmung sind wir bei vollkommener Annahme angekommen. Wir sind angenommen, geliebt und wertgeschätzt. Gott möchte aber auch dasselbe von uns, dass wir ihn anerkennen in seiner Macht und Größe, dass wir ihn wertschätzen, dass wir glauben, dass er die Wahrheit ist, dass wir unseren Geist für ihn offen halten, dass wir ihm zur Verfügung stehen, dass wir, wie er, großzügig sind und vor allem das Wichtigste, dass wir ihm unser Herz schenken, dass wir nicht vergessen und präsent haben. Er ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Und genau so finde ich es richtig. Amen.